Ja, zuallererst darf ich euch ganz herzlich grüßen im Namen unserer Gemeinde in Porta Westfalica. Und ich bin froh, hier zu sein. Viele von euch kennen mich. Als ich noch Student war, bin ich öfter mal hier gewesen. Da war ich flexibel, hatte mein Studententicket, konnte also mit dem Zug einfach reisen. Und bei Andreas und Anni stand häufig mir die Tür offen. Das hat mich immer wieder auch gefreut. Jetzt ist es so, dass ich in meiner kleinen Familie hier sein darf. Ich will mich kurz vorstellen für die, die mich nicht kennen. Hier sind auch einige, die ich noch nicht gesehen habe. Das freut mich auch. Ich bin Stefan Martens, der Cousin von Andreas. Meine Frau Janetta, unsere Tochter Amelie, wir sind gemeinsam hier. Haben noch unseren kleinen Sohn mit im Gepäck, den wir noch nie gesehen haben. Aber auf den wir uns schon freuen. Wenn Gott möchte, wird er im Mai zur Welt kommen. In der Gemeinde darf ich unverdienterweise am Wort dienen und in der Jugendarbeit. Und bin jetzt sehr gerne hier bei euch, um euch mit diesem Vers zu dienen, Philipper 4, Vers 8. Ihr habt ja meine Gliederung in eurem Wochenblatt stehen, wer möchte, kann das gerne mitverfolgen. Die Einleitung, da möchte ich einfach ein kurzes Zeugnis erzählen. In der Abiturzeit, da gab es einen Vers, der mich begleitet hat durch meine Abiturzeit, ohne dass ich mir den Vers bewusst ausgesucht hatte, aber er ist doch irgendwie zu einem Motto geworden für mich. Und zwar war das Matthäus 6, Vers 33. Ein Vers, den viele von euch sicher auswendig kennen, wo es dann heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Und so war für mich als Schüler klar, der Schwerpunkt in meinem Leben, der wird auf Gott und die geistlichen Dienste, die ich in meinem Leben habe, gesetzt und nicht auf Schule oder auf ehrenamtliche Aufgaben in der Schule. Da habe ich mich nicht zu Hause gesehen. Ich wollte mich auf das Reich Gottes konzentrieren. Und wo ich dann nach dem Abitur ins Studium einstieg, da gab es wieder einen Vers, der irgendwie zu so einer Art Motto geworden ist für mich. Und das war genau dieser Vers, Philipper 4, Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Und über diesen Vers habe ich immer wieder mal nachgedacht, immer wieder gesprochen, immer wieder mal jemandem zum Geburtstag gewünscht. Und ein Bruder in unserer Gemeinde, er sprach über diesen Vers und nannte ihn eine tägliche Herausforderung in der Umsetzung. Und Andreas gab mal einen Kommentar zu diesem Vers ab und er sagte, es ist eine Hilfe im alltäglichen Leben. Jetzt will ich das nicht gegeneinander ausspielen. Ist es eine Herausforderung oder eine Hilfe? Es ist beides. Es ist ein Vers, der sehr praktisch ist, der uns wirklich hilfreich ist, aber der, weil er so ein hohes Maß einfordert, auch sehr herausfordert. Aber ich möchte hiermit jetzt einfach sagen, dieser Predigttext, auch wenn er kurz ist, er ist aussagekräftig, er ist aktuell, er ist relevant, auch für dein Leben. Und damit sind wir schon beim Kontext. Und zwar gibt ja dieser Vers schon gleich vor, dass wir uns mit dem Kontext befassen. Hier steht nämlich im Übrigen. Das heißt, diesem Satz geht irgendetwas voraus. Was hat denn Paulus vorher gesagt? Was ist denn hier das Umfeld, in dem diese Worte gesprochen werden? Paulus, er sitzt im Gefängnis in Rom. Und dort in Rom, da denkt die Gemeinde zu Philippi an ihn. Und er erhält eine Spende von der Gemeinde Philippi. Und er freut sich über diese Spende. Und sie ermutigt ihn. Und es zeigte, dass die Philipper um ihn besorgt waren. Sie waren so sehr um Paulus besorgt, dass sie selber darunter gelitten haben. Und Paulus, er schrieb jetzt diesen Brief als Reaktion auf diese Spende, um sich zu bedanken und um auch eine Entwarnung zu geben. Und er sagt damit, es geht mir relativ gut, ich bin dankbar, ich bin versorgt. Und gleichzeitig nutzt er dann diese Möglichkeit, um ihren Glauben zu fördern und sie zu ermutigen. Also es ist eine Gemeinde, die eine herzliche Verbindung zu Paulus hat. Das kommt gleich auch noch einmal zum Tragen. Und wenn wir jetzt die Verse nehmen, die direkt, also kurz davor jetzt geschrieben sind, die also ab Vers 1 im Kapitel 4, da lesen wir von von der Aufforderung, das ist in Vers 1 jetzt, dass sie feststehen sollen im Herrn. Da lesen wir in Vers 2, dass sie eines Sinnes sein sollen. Da lesen wir in Vers 3, dass sie sich umeinander kümmern sollen. Da lesen wir in Vers 4, dass sie sich im Herrn freuen sollen. Da lesen wir in Vers 5, dass sie sanftmütig sein sollen. In Vers 6 heißt es dann, dass sie sich nicht sorgen sollen, sondern sie sollen den göttlichen Frieden erleben. Und natürlich trägt jeder Verantwortung für seine Gedankenwelt. Denn das hat unmittelbar mit diesem Sorgen und mit dem Freuden, mit dem Freuen zu tun. Und dann sind wir bei Vers 8. Und dieser Vers 8, der betrifft dann alles Übrige, denn er sagt ja im Übrigen, also diese Dinge, die reichen nicht. Es gibt noch etwas, das im Übrigen auch noch unbedingt gesagt werden soll. Und dieses Übrige, das betrifft die Gedankenwelt vor allem. Und dann sagt er in Vers 9, das tut. Und dann sind wir beim Umsetzen dessen, was er in diesem ganzen Abschnitt sagt. Und wir wollen diesen Vers 8 rausgreifen und uns mit ihm intensiver befassen. Und somit sind wir jetzt bei den Adressaten. Wer bekommt das eigentlich geschrieben? Er sagt hier im Übrigen, ihr Brüder. Also hier ist jetzt sozusagen der Name dessen, der angesprochen ist. Ihr Brüder. So, jetzt ist das bestimmt einigen von euch bekannt, dass es im Griechischen kein Wort gibt, das Brüder von Geschwister, oder es gibt kein Wort für Geschwister. Das heißt, immer wenn Brüder geschrieben steht, dann kann von der Übersetzung her auch Geschwister gemeint sein. Und ich habe tatsächlich das heute nochmal ausprobiert, könnt ihr auch machen, im Google-Übersetzer. Stellt mal ein, Deutsch-Griechisch, und da könnt ihr schreiben Brüder, und dann könnt ihr schreiben Geschwister, und das Ergebnis ist ein und dasselbe. Ja, so war es damals wie heute, Brüder kann auch Geschwister heißen. Und das heißt, der Zusammenhang, der zeigt dann, ist das jetzt auf Männer gerichtet, ausgesprochen oder für alle. Und hier sehen wir ja, dass die ganze Gemeinde angesprochen ist und somit könnte man hier genauso übersetzen, im Übrigen ihr Geschwister oder ihr Brüder und Schwestern. Die ganze Gemeinde Philippi, diese Veteranenstadt in Mazedonien, in Griechenland, sie ist jetzt komplett angesprochen, inklusive der Frauen. Was kennzeichnete diese Gemeinde, diese Adressaten? Und das war für mich ein Schlüssel zum Verständnis dieses Verses. Einiges habe ich schon gesagt, diese Gemeinde, sie machte sich Sorgen um Paulus und sie unterstützte ihn mit einer Spende. Das sehen wir zum Beispiel in 4, Vers 10 und Vers 14 bis 18. Wir sehen in Kapitel 1, Vers 29 und 30, dass diese Gemeinde litt um Christi willen. Es war eine hingegebene Gemeinde, keine oberflächliche Gemeinde. In 2, Vers 1, da sehen wir diese Gemeinde, sie besaß Ermahnung in Christus. Sie besaß Zuspruch der Liebe. Über die Liebe haben wir heute schon was gehört. Diese Gemeinde besaß Gemeinschaft des Geistes. Sie besaß Herzlichkeit und Erbarmen. Das sind ja durchweg gute Eigenschaften. Also wirklich eine schöne Beschreibung dieser Gemeinde. Es gab auch Schattenseiten. Diese Gemeinde war von Uneinigkeiten geplagt. Das sehen wir in 1 Vers 27, 2 Vers 2 bis 4 und 4 Vers 2. Aber diese Gemeinde war trotz dieser Herausforderungen vorbildlich in ihrem Gehorsam. Sie war sehr folgsam. Das sehen wir in 2 Vers 12. Wir sehen, dass diese Gemeinde mit Paulus gemeinsam missionierte. Das sehen wir in 1 Vers 5 und 4 Vers 3. Und wenn wir das jetzt zusammenschnüren, diese Gemeinde war im Großen und Ganzen wirklich vorbildlich. Es war keine Chaosgemeinde, die mit vielen Sünden in der Gemeinde lebte, wie es beispielsweise in Korinth war. Und trotzdem bekommt diese Gemeinde diese Anweisung. Vielleicht geht es dir wie mir, häufig sitze ich in der Predigt und für mich ist das alles bekannt. Und ich sehe mich selber gar nicht so sehr als den, der jetzt angesprochen wird. Vielleicht geht es dir auch so. Aber die Tatsache, dass Paulus diesen Vers zu einer insgesamt vorbildlichen Zuhörerschaft spricht, zeigt, egal wie vorbildlich du dich selber hältst, du bist tatsächlich gemeint. Diese Anweisungen, die gleich folgen, sie gelten auch dir. Natürlich auch mir. Auch reife Christen brauchen immer wieder eine Neuausrichtung in ihrem Glaubensleben und müssen immer wieder an ihre inneren Werte appelliert bekommen. Und so auch wir heute hier. Und damit sind wir jetzt bei dieser Aufzählung, bei dieser Anweisung. Und diese Anweisung, sie lautet, sei auf das Tugendhafte bedacht, zusammengefasst. Und diese Anweisung, sie beginnt mit einem sehr harten Wort. Also ihr, im Übrigen, ihr Brüder, soweit waren wir jetzt schon. Und jetzt, was ist das nächste Wort? Alles. Alles, was gut ist, soll euer Gedankengut erfüllen und soll euer Handeln prägen. Alles, was gut ist, das sollt ihr in euren Gedanken bewegen, das sollt ihr tun. Dieses Alles, es macht die Absolutheit dieser Anweisung deutlich. Hier wird kein Vorschlag ausgebreitet, sondern hier ist wirklich alles gemeint. Und jetzt wissen wir, solche Begriffe wie alles und keiner und jeder und niemand, die werden immer vom Kontext erklärt. Ja, wenn ich sage, alles haben dieses Lied gesungen, dann meine ich damit nicht die ganze Bevölkerung in Deutschland, sondern alle, die gerade hier im Saal sitzen. Ja, und so könnten wir jetzt ja sagen, vielleicht meint Paulus ja eine kleine Gruppe von Tugenden, ein wenig, das man tun muss, jeden Tag eine gute Tat. Nein, er sagt hier wirklich alles. Und dass hier gleich wirklich diese Auflistung kommt, diese lange Auflistung, die uns unser ganzes Leben lang beschäftigen wird, es zeigt, dass Gott wirklich alles meint. Alles, was Paulus in seinem ganzen Brief bislang nicht gesagt hat, das sagt er hier. Und dieser Vers, er ist gewissermaßen in dem Abspann des Briefes. Er hat ja schon eigentlich den Brief abgeschlossen zum großen Teil. Aber er sagt jetzt nochmal das, was ihm wirklich noch so wichtig ist, was er noch einmal hinterher schieben möchte. Wenn alles, was dich ausmacht, wenn deine ganze Zeit, wenn das alles auf dieses ausgerichtet ist, was hier gleich kommt, dann hast du definitiv keine Zeit mehr, um dein Leben schlecht zu investieren. Dann hast du keine Zeit mehr für einen ungesunden Medienkonsum. Dann hast du keine Zeit mehr, dein Leben in der digitalen Welt zu verbringen. Dann ist dein Tagesablauf voll und ganz eingenommen für diese Sache. Und dann wirst du wirklich nichts mehr tun, was Gott nicht gefällt. Da bleibt kein Platz mehr, keine Zeit für Selbstverwirklichung, für Genusssucht, für Videospiele, würde ich behaupten, und dergleichen. Alles, was dich kennzeichnet, es soll in dieser Liste gleich vorkommen. Und das ist wirklich, wirklich ein hartes Wort. Und es fordert uns alle heraus, ganz egal, wie vorbildlich du dich selber wähnst. Du bist hier herausgefordert. Jetzt kannst du sagen, ja, aber ich habe doch nur begrenzte Kräfte, ich kann ja nicht wirklich alles machen. Ja, es stimmt. Du hast begrenzte Kräfte, du kannst nicht die Welt verändern, aber du kannst deine Herzenshaltung korrigieren oder korrigieren lassen durch Gott, durch den Heiligen Geist. Und du kannst dein Umfeld beeinflussen und im Kleinen kannst du wirklich Dinge verändern. Und natürlich brauchst du Zeiten der Erholung. Du kannst nicht von 0 Uhr bis 23 Uhr voll und ganz arbeiten, du brauchst Ruhe und so weiter, du brauchst Zeiten der Erholung, brauchst Schlaf, brauchst Bewegung, aber auch das gehört ja zu den guten Dingen, die hier erwähnt werden. Und deshalb haben wir hier nicht eine einseitige Anweisung, sondern es ist eine Ausgewogenheit, die hier mitschwingt, die aber wirklich voll und ganz alles betrifft. Und du musst jetzt nicht mit diesem Druck leben, ich muss die Welt retten. Ja, oder ganz modern, ich muss die Welt, ich muss die Ozeane vom Plastikmüll befreien. Ja, wäre es gut, den Plastik aus den Ozeanen zu fischen? An sich schon. Und hier kommt ja gleich in der Aufforderung auch, alles was gut ist, sollt ihr auch tun oder darauf sollt ihr bedacht sein. Ja, aber das kannst du nicht. Ja, das stimmt. Du kannst nicht alle Hungernden in der Welt füttern. Aber, und das ist wiederum das Schöne, das Ausgeglichene, dieser Vers sagt nicht, dass du alles tun musst, was gut ist, weil dann würdest du zerbrechen. Sondern dieser Vers sagt, und darauf kommen wir dann später, dass du auf alles bedacht sein sollst, was gut ist. Also du in deinem Inneren sollst ganz auf diese Dinge ausgerichtet sein. Auch wenn du es nicht schaffst, alles zu tun. Aber das soll dein Bestreben sein. Dein Denkmuster soll ganz auf diese Dinge ausgerichtet sein, die gut sind. Und ich will einen kleinen Exkurs machen. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen über Seelsorge von Dr. Wolfgang Frehmann. Und er schreibt dort über Zwänge. Und mich hatte das, wo ich in der Vorbereitung dieser Predigt war, auch daran erinnert. Und ich möchte das einfach kurz mit einbauen. Wer ein sensibles Gewissen hat, der kann einem Zwang unterliegen, Gutes zu tun. Und zwar nicht, weil er das Gute tun möchte, sondern weil er sich darin gefangen sieht, weil er zum Beispiel als Christ in der Heiligung leben möchte und weil er Gott gefallen möchte und weil er vielleicht auch gerecht erscheinen möchte. Und dann sind es Zwänge, die dich dazu treiben können, Gutes zu tun. Und dann ist es aber nicht mehr, dass dein Herz wirklich darauf ausgerichtet ist, sondern dann kann dein Herz schnell auch auf Dinge ausgerichtet sein, die eigentlich deine eigene Ehre betreffen. Unter diesen Zwängen sollst du nicht leiden. Rede mit jemandem drüber, der weise ist, der dir helfen kann, wenn du damit Schwierigkeiten hast. So, und dann, nachdem wir verstanden haben, dass wirklich das komplette Leben gemeint ist, dann folgt jetzt diese Aufzählung. Es sind 8 Dinge, die ich aber zu 7 zusammengefasst habe. Also das 7. und 8., das werde ich gemeinsam behandeln. Und zwar heißt es jetzt, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig ist. Du sollst nicht alles sagen, was wahr ist, aber alles, was du sagst, soll wahr sein. Ja, alles zu sagen, was wahr ist, das ist häufig unweise, das kann verletzen, das kann sehr dumm sein. Aber alles, was du sagst, das muss wahr sein. Und damit schwingt auch mit, du musst zuverlässig sein. Halte dein Wort, dein ganzes Leben soll davon geprägt sein, dass das, was du sagst, was du tust, dass das auch zueinander passt. In unseren Medien geht es nicht darum, die Wahrheit zu sagen, sondern es geht darum, mit der Berichterstattung Geld zu verdienen. Und deshalb wird häufig an der Wahrheit gebogen, beziehungsweise auch bewusst die Unwahrheit weitergegeben, aus Profitgier oder aus Machtgier und so weiter. Da ist der Wahrheitsgehalt in der Regel zweitrangig und das ist schlecht. Und du darfst einen Unterschied darstellen zu dem, was in dieser Welt gang und gäbe ist. Ich war Schüler, 13 Jahren, und saß bei der Polizei. Ja, es war so, dass einige Mitschüler, die hatten VW-Zeichen und Mercedes-Zeichen und so weiter mit zur Schule gebracht, die natürlich nicht von den Autos kamen, die denen selber gehörten. Ja, man nennt das auch Sterne pflücken. Und haben damit gehandelt auf dem Schulhof. Und der eine Mitschüler, der hatte mich so lange überredet und dann habe ich ihm ein paar Dinge abgekauft, obwohl ich dafür gar keine Verwendung hatte, ich wollte es nicht. Auf jeden Fall war es dann so, dass der Schulleiter, der das Ganze mitbekommen, hat die Namen der Beteiligten, die er kannte, aufgeschrieben, hat den Zettel bei der Polizei eingereicht. Und so mussten wir zur Polizei. Ja, und ich denke, das war gut, dass der Schulleiter das gemacht hat. Er war und ist ein frommer Mann. Und jetzt bin ich bei der Polizei und die Polizisten fragen mich, sie wussten, dass ich die nicht selber zur Schule mitgebracht hatte, diese Zeichen, sondern dass ich es nur gekauft hatte. Ich war also ein Hehler. Und dann wurde ich gefragt, ob meine Mitschüler diese Mercedes- und VW-Zeichen selber gestohlen haben oder ob sie sie nur gekauft haben. Und ich wusste, sie haben beides gemacht. Aber ich wollte meine Mitschüler nicht in die Pfanne hauen und habe deshalb eine Aussage gemacht, die nicht wahr war. Und ich habe nur davon gesprochen, dass sie die gekauft haben, und so getan, als hätten sie die nicht selber gestohlen. Also die Absicht dahinter war eigentlich gar nicht so schlecht. Ich wollte meine Mitschüler in Schutz nehmen. Und ich war unreif, ja, mit 13 Jahren. Ich hätte auch sagen können, ich mache dazu keine Aussage. Hätte ich wirklich sagen können, der Polizist hat mir das sogar angeboten. Aber als 13-Jähriger denkt man einfach nicht so weit. Und ich war nicht wahrhaftig, es war verkehrt. Und wo ich mich vorbereitet hatte, zu dieser Predigt oder zu diesem Bibelvers, da kam mir das in den Sinn und ich habe Gott einfach gebeten, vergib mir, dass ich damals nicht wahrhaftig war. Und vielleicht erinnert dich diese Anweisung auch an Dinge, die du getan hast, die nicht wahrhaftig waren. Dann darfst du sie vor Gott bekennen. Ja, die Kinder, die sind dann manchmal geneigt, so einen Satz zu sagen wie, immer verbietet ihr uns alles. Habt ihr das auch schon mal gesagt oder gehört? Was denn? Sagst du auch manchmal, Benni? Ja, liebe Kinder, das ist nicht wahr, oder? Die Eltern verbieten nicht immer alles. Ja, seid wahrhaftig. Ein selbstzentriertes Leben ist zwar nicht eine direkte Lüge, aber ist auch nicht wahrhaftig. Denn in Wahrheit geht es nicht um dich. Es geht um unseren Herrn. Das Zweite ist, alles, was ehrbar ist, lebe so, dass man dich der Ehre wert achtet, aber ohne die Ehre dabei anzustreben. Denn das wäre wiederum nicht ehrbar. Lebe ein Leben, für das man dir einen Orden verleihen würde, wenn es dafür einen Orden gäbe. Wofür wird man in einer Gesellschaft, in der biblische Werte hochgehalten werden, geehrt? Wofür gibt es Orden oder Urkunden? Es sind Dinge, die den Menschen dienen. Es sind ehrenamtliches Engagement. Es sind hervorragende Leistungen in Naturwissenschaften, in Medizin und so weiter. Ich hatte einen Mitstudenten, allerdings im höheren Semester, der hatte vor einer Veranstaltung mit der gesamten Hochschule hatte er eine Ehrung bekommen von unserem Professor, und zwar für sein ehrenamtliches Engagement an der Hochschule. Ja, und das war ehrbar, was er gemacht hat. Und er hat dafür einen Preis bekommen. Und er sagt, diese Anweisung hier sei auf das Ehrbare bedacht. Nicht auf das, was schlecht ist, nicht auf das, was man tadelt. Versuch nicht irgendwie ein Leben im Schatten zu leben. Versuche nicht, dich zu profilieren, sondern du sollst ehrbar sein. Es betrifft dich im Herzen. Versuche nicht, etwas nach außen zu sein, was du nicht bist, sondern sei in deinem Herzen wirklich ehrbar. Tu die Dinge, die man gerne lobt. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, und dann jetzt das Dritte, was gerecht ist. Das Unternehmen, in dem ich arbeite, wir handhaben das so, dass wir, also jeder hat halt verschiedene Projekte, für die er oder an denen er arbeitet. Und er muss dann an seinem Computer in unserem Stundenprogramm dann seine Stunden selber eintragen. Das heißt, ich muss dann in dieses Programm öffnen und muss dann auswählen, für welches Projekt ich gearbeitet habe, und muss dann eintragen, wie viele Stunden ich an diesem Tag dafür gearbeitet habe. Und je nachdem, ob das dem Kunden jetzt pauschal in Rechnung gestellt wird oder nach Aufwand, werden halt diese Stunden eventuell wirklich so eins zu eins am Kunden abgerechnet. Und was ich interessant fand oder was mich gestört hatte, das ist mittlerweile nicht mehr so, wir haben jetzt andere Software, aber es war so, da gab es ein Feld für Stunden intern und Stunden extern. Ja, das heißt, ich kann eintragen, ich habe heute 3 Stunden gearbeitet für diesen Kunden, aber wenn ich gut durchgekommen bin und ich weiß, dass meine Leistung eigentlich auch höher hätte, also teurer hätte abgerechnet werden können, dann kann ich bei Stunden extern auch 5 Stunden reinschreiben oder 8. Ich weiß, ein Kollege von mir, der hat das tatsächlich auch genutzt, obwohl es nicht im Sinne unseres Chefs war. Ja, es ist nicht gerecht, so eine Geschäftspraxis. Und ich bin froh, dass mein Chef das nicht möchte. Und wie gesagt, heute können wir das nicht mehr tun, weil wir ein anderes Programm haben. Gott möchte, dass du gerecht bist. Und zwar vom Herzen heraus. Es geht um dein Denken. Gott möchte, dass du korrekt handelst. Gott möchte, dass du, wenn du Jurist bist, nicht versuchst, deinen Mandanten, von dem du genau weißt, dass er vor Gott und Menschen schuldig ist, dass du nicht so tust, als sei er unschuldig. Denn das wäre nicht gerecht. Das wäre übrigens auch nicht wahrhaftig. Ja, die Dinge, die verschwimmen natürlich ineinander. Wenn du auf der Arbeit bist, wenn du eine Steuererklärung machst, wenn du Rechnungen schreibst, vielleicht bist du im Rechnungswesen tätig, sei dabei gerecht. Ich fand das schön zu sehen, Offenbarung 19, Vers 8. Was ist das Hochzeitskleid der Gemeinde Jesu? Es ist ihre Gerechtigkeit. Ja, eine Gerechtigkeit, die wir nicht verdient haben, die wir nicht durch Einhalten dieses Verses erarbeiten können. Es ist eine Gerechtigkeit, die wir geschenkt bekommen. Aber diese Gerechtigkeit, sie soll uns prägen. Keiner soll, wenn er dich beschuldigt, damit Recht haben. Denn du sollst komplett gerecht sein und dir nichts zu Schulden kommen lassen. Das vierte ist in dieser Reihe, alles, was rein ist. Ja, also ich rede zwar jetzt mehr über die Anwendung, aber wie Andreas auch sagte vorhin, die Gedankenwelt, die fließt ja direkt in die Anwendung. Deshalb behandle ich das auch hier beides. Mache keine dreckigen Witze, höre keine Musik mit verdorbenem Inhalt, denn diese Musik wird dich und dein Denken beeinflussen. Alles, was dich ausmacht, dein Denken, dein Handeln, dein Reden, es soll sauber sein. Seien Gedanken und Taten heilig und sauber und unbefleckt. Die Filmindustrie, sie lebt maßgeblich davon, dass sie Sünde verherrlicht. Und dann heißt es für dich, wenn du nicht diese Unreinheit im Herzen haben möchtest, wenn du nicht davon beeinflusst werden möchtest, dann halte Abstand, wenn es sein muss. Füttere dich und deine Gedankenwelt nicht mit Dingen, die unrein sind. Denn nicht erst die Tat ist Sünde, sondern auch schon die Bereitschaft zu dieser Tat. Jesus, er sagte Matthäus 5, Vers 28, dass ein Ehebruch im Herzen schon ein Ehebruch ist. Warum ist das so? Weil, wenn du im Herzen schon bereit bist, gegen Gottes Gebot zu handeln, dann hast du ja schon im Herzen gegen Gottes Gebot rebelliert. Du hast es mit den Händen noch nicht getan, aber du hast im Herzen, in deiner Beziehung zu Gott, schon diesen Ehebruch begangen. Und somit ist Gott wichtig, dass wir in unseren Herzen wirklich ganz sauber sind, dass wir nicht uns mit den Taten dazu zwingen, sauber zu sein, während wir im Herzen doch wirklich eigentlich die Sünde lieben, die Unreinheit. Sei auch in deiner Gedankenwelt ganz rein. Und ich weiß, wie unglaublich schwierig das ist. Aber Gott möchte, dass wir das ausleben. Ein Christ, der soll nach den höchsten moralischen und ethischen Maßstäben leben. Das fünfte in dieser Kette ist alles, was liebenswert ist. Jeder von euch kennt Menschen, die liebenswert sind, oder? Menschen, die man einfach gern hat, die einen herzlichen Charakter haben, die so eine gewinnende Art haben, die man einfach wertschätzt. Oder? Kennt jeder von euch? Und dieser Vers, er sagt, sei liebenswert. Wenn Menschen dich kennenlernen, sollen sie über dich sagen, du bist ein liebenswürdiger Mensch. Das beginnt damit, dass du in deinem Herzen Dinge kultivierst, die liebenswert sind. Kein Argwohn, nichts. Also keine Rachegedanken und derart, sondern habe diese Liebe im Herzen. Beschäftige dich mit Dingen, die liebenswert sind. Sei friedfertig, sei ein liebenswürdiger Mensch und handle bewundernswert. Jeder Christ soll durch seine Nächstenliebe, durch seine Freundlichkeit, durch seine Ausstrahlung, durch seine Sanftmut und so weiter, soll er den Ruf haben, wirklich liebenswert zu sein. Und andersherum heißt das, sei nicht grob, sei nicht zornig, sei nicht hartherzig, sei nicht mürrisch, sei nicht undankbar. Das sind Dinge, die Gott nicht ehren. Es sind Dinge, die nicht liebenswert sind. Also ihr merkt, dieser Vers, der ist sowas von voll. Das ist unglaublich. Deshalb ist es auf der einen Seite diese gute Hilfe, auf der anderen Seite diese große, große Herausforderung. Der sechste ist alles, was wohllautend ist. Wohllautend, das heißt alles, was gut klingt. Alles, worüber man gerne spricht. All diese Dinge, die du vor anderen sagen kannst, die sollst du auch denken. Die sollen dich auch im Herzen bewegen. Epheser 5, Vers 10 bis 12. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Ja, es gibt Dinge, die sind schändlich zu sagen. Und die Dinge, die schändlich zu sagen sind, die sollst du auch nicht denken. Stell dir vor, Du hättest einen Bildschirm an deiner Stirn und da steht alles drauf, was du gerade denkst. Ja, und jeder kann das sehen. Ja, wie geht es dir bei dem Gedanken? Das ist schon mulmig, oder? Aber manchmal kommen ja auch Gedanken, die wir gar nicht haben wollen, die wir versuchen, so schnell wie möglich loszuwerden. Dann ehrt es vielleicht auch Gott, wenn jemand das sieht und sieht, dass du damit kämpfst und das gar nicht ins Herz lassen möchtest. Aber wenn du Dinge im Herzen hast, die man nicht lesen sollte, die man nicht besprechen sollte in größerer Runde, dann sind das Dinge, die dich auch nicht im Herzen prägen sollen. Wir können uns das vielleicht so ganz praktisch vorstellen. Im alten Rom war es so, die Kreuzigung war so ein furchtbares Mittel zur Hinrichtung, dass man, wenn man mit der Familie zu Tisch saß, nicht über die Kreuzigung reden durfte. Es galt als unanständig. Ja, und so gibt es Dinge, die unanständig sind, die unrein sind, die Gott nicht gefallen und die Menschen nicht gefallen. Und diese Dinge, die sollst du nicht nur nicht sagen, du sollst sie auch nicht denken. Das heißt nicht, dass man nicht auch Dinge bedenken darf, die nicht für die Öffentlichkeit sind. Ja, ich denke, es ist klar, worum es geht. Also bewege nur die Dinge in Gedanken, über die man noch sprechen kann, ohne sich schämen zu müssen. Ich war vor einigen Wochen bei Kunden zu einem Ortstermin. Die wollen im Gebäude etwas umbauen und das soll ich aus statischer Sicht begleiten, diesen Umbau. Und da war jetzt die schon etwas ältere Mutter und dann der Schwiegersohn, der auch schon ein junger, erwachsener Mann war. Und ich habe gemerkt, wie diese Schwiegermutter sich schämte für die Sprache ihres Schwiegersohnes. Gut, ich weiß nicht, ob die wirklich verheiratet sind, er und seine Lebensgefährtin, dann ist es vielleicht Schwiegersohn in Zukunft, wie auch immer. Und das ist so eine Situation, da hat dieser Mann nicht das gesprochen, was wohllautend ist. Und über dich soll man sowas nicht sagen können. Deine Sprache soll sauber sein, weil dein Herz sauber ist. Ja, und dann kommt das siebte und das achte. Und damit sind wir dann ja auch schon am Schluss dieser Aufzählung, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist. Ja, ich sagte, dieser Vers, der betrifft das ganze Leben. Also jetzt haben wir Dinge schon aufgezählt bekommen, die auszuleben fast eigentlich ganz unmöglich ist. Ja, und jetzt setzt Paulus nochmal einen drauf und wagt es zu sagen, was irgendeine Tugend ist oder etwas Lobenswertes. Das ist ein Fass ohne Boden. Hier wirst du nicht fertig, wenn du Bibelverse jetzt einflechten möchtest, die ebenfalls Tugenden oder Lobenswertes beschreiben, du wirst nicht fertig. Wenn du jetzt versuchst, Eigenschaften hier einzufügen und die auszuleben, du wirst nicht fertig. Es nimmt dein ganzes Leben ein. Also spätestens hier ist jede erdenklich gute Eigenschaft gemeint. Alles, was irgend gut ist auf dieser Welt, es soll in deinem Herzen gefunden werden. Und das macht uns klein, oder? Und es zeigt, was für einen hohen Anspruch Gott hat. Aber es zeigt auch, zu welcher Lebensführung wir berufen sind durch Gottes Gnade. Alles, was irgendwie gut ist, das sollst du tun. Und alles, was du tust, es soll gut sein. Ja, ihr könnt gerne ergänzen, was sind denn Tugenden? Ja, eine Tugend ist nach dem Duden eine sittlich wertvolle Eigenschaft. Was gibt es für sittlich wertvolle Eigenschaften? Ja, jetzt könnt ihr direkt mitschreiben, das steht hier auch als eine Aufgabe. Und zwar das ist der dritte Punkt in dieser Aufgabenliste. Was gibt es weitere Tugenden? Vielleicht möchtet ihr ein paar Dinge direkt jetzt einmal kurz nennen. Hilfsbereitschaft, ja. Also das ist wieder, das verbindet sich natürlich. Ne? Hilfsbereitschaft ist auch liebenswert, ist wohllautend, ist ehrbar, ja, betrifft mindestens drei dieser Begriffe hier. Und so greift das alles ineinander. Gastfreundschaft, ja, genau, Gastfreundschaft. Das, was wir gerade erleben bei euch. Genau, ihr könnt euch dazu dann gerne zu Hause oder im Hauskreis weiter Gedanken machen. Alles, was eine Tugend ist oder alles, was lobenswert ist. Ja, sicher ist euch das auch schon aufgefallen. Unsere Medien berichten lieber über schlechte Nachrichten als über gute Nachrichten. Ja, weil sich die schlechten Nachrichten einfach besser verkaufen lassen. Weil wir in unserer gefallenen Natur irgendwie so blutrünstig sind, dass wir lieber darüber informiert sein wollen, was Schlimmes passiert ist, als was Gutes passiert ist. Aber das ist nicht lobenswert. Du sollst, wenn du Berichte schreibst, nicht nur Schlechtes schreiben wollen, sondern Dinge, die lobenswert sind. Und wenn man über dein Leben einen Zeitungsartikel schreibt, dann sollte man ihn nicht schreiben, weil dein Leben voll von schlechten Dingen ist, sondern weil es voll von guten Dingen ist. Barmherzig sein kann man hier erwähnen, dass man im Alltag über die Schwächen und Fehler der anderen hinwegsehen kann. Vergebungsbereitschaft ist etwas Tugendhaftes, etwas Lobenswertes. Fleiß, Demut und so weiter. Ja, das könnt ihr direkt schon eintragen unter Aufgabe 3. Und dann sind wir unter 3.3. Jetzt kommt erst die Anweisung, jetzt kommt erst das Verb. Darauf seid bedacht. Seid bedacht, das ist ein Imperativ, also die Befehlsform. In der Schlachterbibel ist das hier mit einem Ausrufezeichen wiedergegeben. Also jetzt ist der Satz erst vollständig. Nachdem Paulus jetzt diese Kette aufgefädelt hat, diese Perlen an den vielen Dingen, die gut sind, sagt er jetzt zum Schluss, darauf seid bedacht. Und wie schon eingangs gesagt, du musst nicht alles tun, weil das schaffst du nicht. Aber du sollst in deinem Denken, ja, auf das, was du bedacht bist, sollst du wirklich darauf ganz und gar ausgerichtet sein. Wie gesagt, das Handeln, das kommt in Vers 9 zur Sprache. Und für mich war das, obwohl ich diesen Vers schon über Jahre kenne, wirklich im Rahmen der Vorbereitung eine ganz neue Entdeckung, dass es hier wirklich um das Denken geht. Und das finde ich schön, finde ich ermutigend, finde ich herausfordernd. Ich bin der Meinung, dass das Beherrschen der eigenen Gedanken und Gefühle zu den schwersten Dingen gehört, die ein Christ lernen muss. Aber er muss es lernen, weil es hier steht. Also sei bedacht, ja? Also das Denken wird direkt angesprochen. Und hier ist im Deutschen und auch im Griechischen die Gegenwartsform verwendet. Ja, Kinder, wer von euch geht zur Schule? Aber ihr sitzt doch gerade im Gottesdienst. Ihr geht doch gerade gar nicht zur Schule, oder? Ja, vielleicht merkt ihr, worauf ich hinaus möchte. Man sagt, ich gehe zur Schule und man benutzt die Gegenwartsform, um zu zeigen, es ist eine regelmäßige, es ist eine gewohnte Handlung. Ja? Also ihr geht zur Schule, obwohl ihr gerade im Gottesdienst seid, aber ihr geht auch zum Gottesdienst, ja, weil er das auch regelmäßig macht und das ist gut so. Und so sollt ihr regelmäßig in eurem Denken ganz auf diese Dinge ausgerichtet sein. Ja, man sagt von den Pfadfindern, eine gute Tat am Tag ist zu tun. Hier steht nicht, einmal am Tag sollst du das Gute denken, sondern du sollst darauf bedacht sein. Das ist Lebenshaltung. Es ist eine Gesinnung, um die es hier geht. Also sei darauf regelmäßig bedacht. Es geht um dein Denkmuster. Ein moderner Begriff dafür ist das Mindset. Ein biblischer Begriff ist die Gesinnung. Das, was dein Herz prägt, das sollen diese Dinge sein. Und wenn hier steht, du sollst darauf bedacht sein und du das nicht tust, dann versündigst du dich. Also in dem Moment, wo du unreine Dinge kultivierst, wo du über Dinge nachdenkst und nachgrübelst, wie du jemandem etwas Böses tun kannst, in dem Moment machst du dich schuldig, weil du das nicht auslebst. Du trägst Verantwortung für das, was du denkst. Und weil dein Denken auch deine Gefühle direkt beeinflusst, hast du somit indirekt auch Verantwortung zu tragen für das, was du fühlst. Ja, und in diesem Kontext müssen wir das verstehen, wenn hier auch die Rede ist davon, dass man sich nicht sorgen soll und dass man sich freuen soll, weil wir dafür verantworten, was uns im Herzen bewegt, auch wenn wir das nicht aus eigener Kraft schaffen. Also die Anweisung ist hier nicht zu einem korrekten Handeln, sondern es geht um eine Neuausrichtung des Denkens, es geht um einen Gesinnungswandel, wenn ein Wandel notwendig ist, oder halt wie gesagt ein Neuausrichten, wenn du schon in diesen Dingen lebst, wie das ja die Philipper eigentlich auch taten. Also dieser Vers ist so praktisch, dass man eigentlich hier Amen sagen kann, ohne jetzt noch einmal zur Anwendung zu kommen. Aber vielleicht trotzdem noch einige Dinge, die die Anwendung betreffen. Wie gesagt, das Problem, das wir haben, ist es in unserem Herzen und dieses Problem ist behoben werden. Und vielleicht bist du in dieser Situation, dass du überhaupt erstmal eine komplette Übergabe deines Herzens an Christus erleben musst, dass er überhaupt erstmal komplett aufräumt in deinem Herzen. Dann ist das erforderlich. Ja, es ist gar nicht so lange her, da haben wir in unserer Küche, ja, das ist jetzt nicht so appetitlich, ich sage es trotzdem, da haben wir immer wieder Maden gefunden. Ihr könnt euch vorstellen, das fanden wir eklig. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wo kommen die eigentlich her? Ja, und wir haben dann hier und da geschaut und dann irgendwann haben wir das festgestellt, wo die herkamen. Aus einer Packung mit Lebensmitteln, die wir schon lange nicht mehr genutzt hatten. Und dann haben wir diese Packung genommen, in einen Müllbeutel zugeknotet und die so, und die habe ich das in den Keller gebracht, in die Mülltonne. Das wollten wir weghaben. Ja, und das hätte ja nichts gebracht, wenn wir hier und da Maden eingesammelt hätten, wenn die Quelle nicht aufgeräumt ist. Ja, und wenn du sagst, ich schaffe das nicht, diese Dinge zu tun, und du versuchst aber hier und da so ein bisschen Make-up drauf zu pinseln, es nützt nichts. Es geht um das, was drin ist. Und wenn du Fehler machst, dann gib dir allerbeste Mühe, dass diese Fehler nicht aus einem verdorbenen Herzen kommen. Fehler wirst du immer machen. Aber wenn diese Fehler Ausrutscher sind, wenn du diese Fehler machst, weil du andere Menschen vielleicht falsch eingeschätzt hast oder weil Dinge nicht so geklappt haben, wie du es dir gewünscht hast, und wenn du dann mit deinen eigenen Fehlern korrekt umgehst und das auch bereitwillig bekennst und darüber sprichst mit anderen, dann ist auch das tugendhaft und ehrbar. Und somit ist dieser Vers irgendwie auch ein Trost. Ja, was sollen wir praktisch tun? Was hast du zu tun, wenn du diesen Vers ausleben möchtest? Das variiert je nach Lebenssituation, je nach Umfeld, je nach Kultur, nach Erfahrungsschatz. Aber es kann zum Beispiel heißen, das ist jetzt etwas eher Weltliches, es kann zum Beispiel heißen, kaufe dir kein überteuertes Auto. Und erst recht nicht, wenn du dich damit profilieren möchtest. Weil das, was dich kennzeichnen soll, ist nicht, dass du ein Bonzenauto fährst, sondern eher, dass du bescheiden bist und das Geld, das Gott dir gibt, zur Ehre Gottes einsetzt. Vermeide Tätigkeiten, bei denen deine Gedanken Leerlauf haben, wenn du damit nicht umgehen kannst. Das ist eine Sache, unter der ich manchmal leide. Das ist so phasenweise. Manchmal finde ich es furchtbar schwierig, Dinge zu tun, bei denen ich nicht denken muss. Und dann komme ich in so einen Strudel rein an Gedanken, die mir selber schaden und ich will da raus. Vielleicht kennst du das auch. Und dann ist dieser Vers eine Anweisung, damit aufzuräumen und das Gedankengut wirklich ganz auf gute Dinge auszurichten. Vielleicht weißt du nicht, ob du diesen Vers schon richtig auslebst. Wenn du verheiratet bist, frag deinen Ehepartner. Wenn du noch zu Hause lebst, frag deine Eltern. Aber ohne sie dann für ihre Antwort zu verurteilen, weil dann wäre offensichtlich, dass du diesen Vers nicht richtig auslebst. Einige Freunde, die haben in einem Unternehmen gearbeitet und dieses Unternehmen, wenn es Firmenfeiern gab, dann haben die Sachen gemacht, die einfach schön waren. Die haben Sport gemacht, haben Ausflüge gemacht und wo diese, das sind jetzt also Christen, wo sie dann nicht mehr in diesem Unternehmen gearbeitet haben, dann wurden diese Firmenfeiern auf einmal zu Saufgelagen. Ja, und das zeigt, dass diese Brüder einen heiligenden Einfluss hatten auf ihr Kollegium. Also ihr Leben hat offensichtlich das zum Ausdruck gebracht, was hier auch gemeint ist. Dein Leben soll wirklich diese guten Dinge kennzeichnen oder davon gekennzeichnet werden. Ich selber habe von Gott viel Veränderung gerade in diesen Dingen erlebt durch meine Frau und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich möchte schließen mit einem Vers und dann noch mit euch ins Gebet gehen. Das ist auch ein Philipperbrief. Philipper 1, Vers 27. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Lebe so, als hättest du es verdient, gerettet zu werden, obwohl du es nicht verdient hast. Und wenn du das tust, dann lebst du diesen Versen vorbildlicherweise aus und Gott helfe dir und mir dabei, das zu tun. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, durch deinen Sohn siehst du uns so an, wenn wir dein sind, als hätten wir all diese Dinge wirklich perfekt ausgelebt. Und das ist Gnade. Das ist wirklich ein Geschenk, vor allem, weil wir durch diese Aufzählung hier erkennen, was für unglaublich hohe Maßstäbe du hast, Maßstäbe, die wir selbst durch deine Hilfe nicht erreichen können, weil wir einfach noch an diesem Fleisch hängen. Du sagst uns auch deine Hilfe zu, während wir ausleben, was du uns gebietest. Dafür danke ich dir. Und du erwartest von uns nicht, dass wir all das tun, was hier steht, aber dass wir darauf bedacht sein sollen. Auch das schaffen wir nicht, aber es ist doch schon irgendwie deutlich leichter. Und gib uns allen, gib den Geschwistern der Gemeinde hier in Stendal wirklich Herzen, die ganz auf dich ausgerichtet sind, Herzen, die gefüllt sind mit Dingen, die dir Freude machen, die dich ehren. Auch wenn Herausforderungen da sind, auch wenn Provokationen da sind, wenn sie Versuchungen erleben, alles, was in unseren Herzen ist, das soll dich ehren. Und es soll nach draußen kommen in unseren Taten. Es soll ausgelebt werden und auch in unseren Taten sollst du geehrt werden. Und unsere Taten sollen unseren Mitmenschen sehen und nicht uns ehren, auch wenn das, was wir tun, ehrenhaft ist, sondern es soll dich ehren. Du möchtest, dass wir ein Leben leben, als hätten wir es verdient, von dir geliebt zu sein, obwohl wir es nicht verdient haben. Du hast uns zuerst geliebt. Wir konnten nur reagieren. Du hast den ersten Schritt getan. Dafür danke ich dir. Segne uns bei der Auslebung dieses so umfassenden Verses, der uns gleichzeitig auch so eine große Hilfe ist. Amen.